Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Kurze Rückblende. Vancouver, 23. Juni diesen Jahres. Eine Bühne mit schwarzem Hintergrund, drei Stühle auf der Bühne und davor 3000 Menschen, die es kaum erwarten können.
Please put your hands together for Brett Weinstein, Jordan Peterson and Sam Harris.
Sam Harris, Jordan Peterson und Brett Weinstein betreten die Bühne. Noch bevor sie mit einer zweistündigen Diskussion beginnen, werden sie von ihrem Publikum gefeiert.
Ja, die drei sind Protagonisten eines neuen Phänomens, einer Bewegung, die sich selbst Intellectual Dark Web nennt. Aber wer sind diese Leute und was wollen sie? Das hat uns Matthias Kolb erklärt. Er ist Politikredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und hat zu der Bewegung vor Ort in Kanada recherchiert.
Also das Intellectual Dark Web, das ist eine lose Gruppe aus Intellektuellen und Medienfiguren in Nordamerika. Zu den Hauptfiguren zählen vor allem der Philosoph Sam Harris, der ehemalige Komiker Joe Rogan, dessen Podcast wahnsinnig erfolgreich ist. Es gibt einen weiteren Comedian namens Dave Rubin, der sehr populär ist. Den Begriff Intellectual Dark Web hat Eric Weinstein geprägt. Das ist ein Mathematiker und Investor, der sich da jetzt aber auch engagiert. Und auch noch eine sehr wichtige Figur ist Ben Shapiro, der war früher bei Breitbart, ist da dann ausgestiegen, als Steve Bannon das so quasi in eine Trump-Pravda verwandelt hat und ist jetzt so quasi ein ganz konservativer Trump-Gegner, der aber an den Universitätscampus Nordamerikas wahnsinnig beliebt ist und auch einen sehr populären Podcast hat. Und aus Kanada dabei ist dann eben genau der Psychologieprofessor Jordan Peterson. Und was die quasi anbieten, politisch, also da sind die nicht total einheitlich, wenn man es auf 2016 USA-Wahl zurückgreift, da sind Leute dabei, die haben Bernie Sanders unterstützt. Es gab manche, die waren mehr für Hillary, manche, die waren sogar für Trump, manche sind total überzeugte konservative Trump-Gegner. Was die aber alle gemeinsam haben, ist, dass die so davon überzeugt sind, dass die Political Correctness viel zu stark ist in Nordamerika, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung irgendwie in Gefahr ist. Die sind schon alle auch davon überzeugt, dass Kapitalismus an sich ziemlich gut ist, dass Männer und Frauen sich unterscheiden und eben generell so ein bisschen, dass gerade die USA und der Westen ja so ein bisschen dem Untergang entgegengeht und da wollen sie gegensteuern.
Also einer der Protagonisten aus dieser Intellectual Dark Web Szene ist ja Jordan Peterson und den haben sie sich auch ein bisschen genauer angeschaut und sie beschreiben ihn als ein Phänomen. Was genau meinen sie damit?
Ich glaube, das Phänomen ein sehr guter Begriff ist, um Jordan Peterson und seine Ideen und vor allem seine Wirkung in Nordamerika zu beschreiben, weil er einfach selbst jemand ist, der sehr schwer fassbar ist und der quasi eigentlich fast so ja, wie zusammengesetzt ist aus verschiedenen Figuren. Also Jordan Peterson, um seine Biografie ein bisschen zu erklären, der ist 56 Jahre alt, eben Kanadier, ist in der Provinz aufgewachsen, hat dann Psychologie studiert, fraglos ein sehr, sehr kluger Mann, hat in Harvard gelehrt und ist dann nach Toronto gekommen und hat sein erstes Buch schon vor gut 20 Jahren geschrieben, das hieß so Map of Meaning und da wollte er verstehen, wie es denn sein kann, dass Menschen wegen eines Strong Beliefs, wie er sagt, also wegen des Glaubens an eine, ja, eine Ideologie oder an einen Glauben, so bereit sind quasi fast ihr ganzes Leben und alles zu zerstören. Also er ist sehr besessen von der Sowjetunion, von totalitären Ideologien und damit hat er sich also ganz stark beschäftigt und wollte das auch so quasi psychologisch und von der Neurologie her verstehen. Das Buch wurde dann eigentlich sehr ignoriert, aber Peterson ist in Kanada so ein bisschen, ja, wurde ins Fernsehen eingeladen, war schon einfach so ein bisschen präsent im öffentlichen Leben. Und er hat in der ganzen Zeit auch Therapiesitzungen gemacht, also hat Leuten geholfen, ihr Leben so ein bisschen besser zu strukturieren und auch recht früh hat er angefangen, seine Vorlesungen bei YouTube einzustellen. Und er hat also schon auch immer so gemerkt, das, was ich sage, das stößt irgendwie auf Resonanz und hat daraus so nach und nach bestimmte Thesen entwickelt. Und seine wichtigste These ist eigentlich, Leben bedeutet Leiden. Die Menschen müssen einen Sinn in ihrem Leben finden, sonst werden sie eigentlich immer unglücklich sein. Und seine Hauptbotschaft ist eigentlich, hört auf, anderen die Schuld zu geben an dem, was bei euch im Leben schiefläuft und reißt euch zusammen.
Wir haben da auch einen Ton vorbereitet, wo man diese genau. These aus seinem Mund tatsächlich mal hören kann.
What I've been telling people is, take the responsibility for your failure onto yourself. And that certainly applies to, well, especially.
Was ich den Leuten sage, ist, übernimm die Verantwortung für dein Versagen selbst. Und das gilt sicherlich besonders dann, wenn du versuchst, eine Beziehung einzugehen und du wirst überall abgelehnt. Nimm es als Hinweis darauf, dass du Arbeit zu erledigen hast. Es könnte natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass du einfach nur zu jung und nutzlos bist. Und warum zum Teufel solltest du irgendeinen... Auf jeden Fall, warum zum Teufel sollte jemand etwas mit dir zu tun haben, wenn du nichts zu bieten hast?
Absolutely. Why the hell would anybody have anything to do with you, because you don't have anything to offer?
Das klingt für mich jetzt aber auch eigentlich protestantisch-kalvinistisch. Also du bist selber für dein Schicksal verantwortlich und wenn du leidest, dann geschieht dir das wahrscheinlich auch nur recht.
Genau, also er kommt so aus einer konservativen, liberalen Denkrichtung eigentlich her, wo er auch ganz genau sagt, du bist verantwortlich für das, was in deinem Leben passiert. Sein Bestseller, der mittlerweile mehr als 2 Millionen Mal verkauft wurde, also eine enorm hohe Zahl, heißt auch ganz klar 12 Rules for Life. Und da entwickelt er also quasi wirklich so Tipps und Ratschläge, wie es den Leuten gelingen kann, so quasi ihr Leben umzukrempeln. Und das Besondere bei Peterson, da kommt man jetzt eben wieder zu diesem Phänomen, er vermischt das mit ganz vielen anderen Sachen. Also das Buch, da stehen persönliche Anekdoten aus seinem Leben drin. Er geht tief in die Geschichte hinein. Er zitiert ganz viel aus der Evolution, aus der Neurobiologie. Mischt es so wirklich quasi zu so einer ganz einzigartigen Mischung, die sehr, sehr viele Leute anspricht. Und hier kommt dann so der zweite Punkt eben eigentlich dazu, warum er, glaube ich, so populär ist. Das liegt eben daran, weil er nicht nur ein Buchautor ist, sondern weil er eben eine Internetpersönlichkeit und ein Internetstar ist. Also er hat einen YouTube-Channel mit Millionen von Abonnenten, den er sehr, sehr gut nutzt. Und er hat sich auch mit YouTube in den letzten Jahren ganz stark auch als Kämpfer gegen politische Korrektheit inszeniert. Das ist auch ein ganz großer, wichtiger Faktor. Also er gilt so als die strenge Vaterfigur all derer, die von Political Correctness so ein bisschen die Nase voll haben in Nordamerika. Und ein weiterer Faktor, der ihn sehr populär macht, gerade bei jungen Leuten, bei jungen Männern, die meisten seiner Fans sind schon eigentlich junge Männer, ist eben auch, dass er ganz harsche Kritik gibt an der Ausrichtung der Universitäten in Nordamerika. Also er sagt da ganz klar, die Unis liefern nichts, sie sind viel zu teuer, die Leute werden mit Schulden überladen, die Abschlüsse sind nichts wert. Und weil die Hochschulen die Studenten mittlerweile als Kunden ansehen und nicht mehr quasi versuchen, denen beizubringen, wie man unabhängig und kritisch denkt. Deswegen gibt es eben diese Safe Spaces und diese Trigger Warnings, so quasi, Achtung, bei Shakespeare, da könnte es brutal werden, vielleicht liest du das lieber nicht. Er sagt eben auch ganz genau, an den Hochschulen, da finden bestimmte Ideen und Diskussionen einfach gar nicht mehr statt. Und da ist er eben total dagegen.
Das können wir uns auch nochmal anhören.
They're gerrymandering the accreditation processes so that the degree no longer has its...
Sie manipulieren die Akkreditierungsprozesse, sodass ein Abschluss keinen glaubwürdigen Wert mehr hat. Sie ermöglichen den Aktivisten, Disziplinen zu übernehmen, die nach meiner Einschätzung überhaupt keine Glaubwürdigkeit haben, und ich bin durchaus bereit, diese Behauptung zu verteidigen. Und indem sie aktivistische Disziplinen ermöglichen, ermöglichen sie die Verbreitung dieser absolut unsinnigen Ansicht, dass die westliche Gesellschaft grundsätzlich eine patriarchalische Tyrannei sei, was in mindestens 5 Dimensionen der Analyse absurd ist. Aber es wird zu dem, was man glauben muss, wenn man in der Öffentlichkeit sprechen dürfen soll. Das ist ein guter Anfang. Sie bringen den Schülern nicht bei, kritisch zu lesen. Sie führen sie nicht in die große Literatur ein. Sie bringen ihnen nicht bei, zu schreiben. Die Liste geht weiter und weiter.
Trotzdem hat er total viele Fans und Anhänger, auch außerhalb der Wissenschaftscommunity. Also es ist ein regelrechtes Medienimperium eigentlich entstanden rund um Peterson. Und da geht es natürlich nicht nur darum, Botschaften zu verbreiten. Letztlich ist das auch ein Geschäftsmodell. Wie sehen Sie das?
Genau, ich glaube, es ist einfach eine Kombination aus beiden. Also Peterson ist wirklich jemand, der die konventionellen Medien in dem Sinne einfach gar nicht mehr braucht. Er redet schon viel mit ihnen weiterhin, weil er, glaube ich, schon einfach auch nicht fern von Eitelkeit ist. Ich glaube, er braucht die Leute einfach gar nicht mehr, weil er über diese Podcasts die Möglichkeit hat, seine Ideen und seine Theorien einfach in voller Länge und mit voller Kontrolle eigentlich auszuspielen. Und eine ganz spannende Sache auch noch bei Peterson und bei anderen im Intellectual Dark Web: Sie haben über Patreon vor allem, das ist eine Spendenplattform im Internet, bekommen sie monatlich hohe Summen, um einfach weiterarbeiten zu können. Bei Peterson, von dem, was er gesagt hat, sind das wohl um die $80,000 im Monat, die er immer wieder bekommt, einfach um weitermachen zu können, um quasi ja diesen Kampf gegen die Political Correctness weiterzuführen. Und er macht das eben wirklich ganz, ganz geschickt. Und er hat wirklich verstanden, wie soziale Medien funktionieren, weil die Leute, die ihm eben spenden, die dürfen ihm dann auch Fragen schicken, große politische Fragen oder auch kleinere persönliche Fragen. Und die beantwortet er dann ganz regelmäßig. Und das wird dann auch wieder auf YouTube ausgestrahlt. Der sitzt da einfach vor seinem iBook, schaut meist immer etwas müde und angespannt, aber beantwortet dann wirklich über Stunden oder über anderthalb Stunden sehr privat und persönlich die Fragen, die ihm da gestellt werden.
Aber wenn wir jetzt nochmal das Phänomen Peterson fassen wollen, was haben wir da? Haben wir dann Menschen, der auf der einen Seite sehr konservativ ist und sagt, diese konservative Haltung, die kommt in den liberalen Mainstream-Medien nicht mehr vor. Ein Vorwurf, den man ja auch öfter hört, den man auch hier in Deutschland hört. Oder ist da jemand tatsächlich, der vielleicht sogar in irgendeiner Form gefährlich ist und, wie Sie das beschrieben haben, teilweise vielleicht auch schon an Verschwörungstheorien kratzt.
Ich glaube, dass er schon auf einem bisschen seltsamen Weg ist, dass er sich auf alle Fälle sehr davon entfernt hat, wirklich der Wissenschaftler zu sein, dass er die wissenschaftlichen Standards einfach nicht mehr so gut so wirklich einhält. Er ist, glaube ich, sehr überzeugt von dem, worüber er redet. Seine Methode, gerade in diesen Interviews und Diskussionen, ist doch immer, dass er die anderen eigentlich mit einer Unmenge an Daten und Informationen überschüttet, die man eigentlich kaum kontern kann. Und es gibt schon Leute in den USA und gerade in Kanada, die ihn wirklich für gefährlich halten. Ich habe auch einen von ihnen getroffen, der heißt Bernhard Schiff, ist auch ein ehemaliger Psychologieprofessor, der sogar Peterson an die Uni von Toronto geholt hat.
Mir wurde klar, dass er mehr Prediger ist als Professor. Das fand ich damals nicht so schlimm. Die Studenten waren begeistert. Sie hörten von neuen Ideen und gingen in den nächsten Kurs. Heute ist er nicht mehr harmlos. Seine Botschaften zielen auf Emotionen ab. Seine Welt ist schwarz-weiß. Oft spricht Jordan von Gut und Böse. Und wer Kritiker als böse bezeichnet, der macht eine inhaltliche Diskussion unmöglich. Es geht darum, das Gegenüber zu zerstören. Er sorgt dafür, dass es legitim ist, wütend auf Frauen zu sein, Frauen zu attackieren.
Das hat mir Bernhard Schiff erklärt und dann auch noch gesagt, warum er wirklich mittlerweile sagt, Jordan Peterson ist nicht mehr harmlos, sondern der ist auch ein bisschen gefährlich. Aber das mindert momentan, glaube ich, überhaupt nichts an der Faszination, die er einfach auslöst bei ganz verschiedenen Leuten und eben wirklich nicht nur im konservativen Spektrum, sondern auch bei Leuten, die eigentlich in den USA die Demokraten wählen oder in Kanada Justin Trudeau vor 3 Jahren ihre Stimme gegeben haben, dem feministischen Premierminister Kanadas. Also sein Appeal oder seine Attraktivität ist wirklich sehr, sehr breit.
Jordan Peterson, der Psychologieprofessor, ist ein Vertreter des sogenannten Intellectual Dark Webs, eine neue Bewegung aus Nordamerika, zu der Matthias Kolb von der Süddeutschen Zeitung recherchiert hat. Hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur hat er von seinen Erkenntnissen berichtet.